Schön und gesund. Der Beauty Talk mit Dr. Matthias Koller und Stefanie Sperr.
Folge 14. Mittlerweile schon von unserem Podcast Schön und Gesund, der Beauty Talk mit Dr. Matthias Koller und Stefanie Sperr. Und heute wieder, ihr seht es, alle, die sich den Podcast auch anschauen, wir sind wieder in der Tabakfabrik Factory 300, Studio 300. Und du hast dir wieder Zeit genommen.
Fast wie ein Wohnzimmer mittlerweile. Jetzt
wir fühlen uns wohl. Gewohnt, ja? Das stimmt. Also wir trinken einen guten Kaffee, werden bestens bedient da von Martin Engleder, dem das Studio gehört, und dann da podcasten in unserem kleinen Wohnzimmer mit schönem Moos im Hintergrund. Ich finde das toll. Taugt mir.
Ja, das ist echtes Moos, gell?
Ja, sehr cool gemacht. Und wir sprechen heute über ein sehr spannendes Thema, finde ich. Nämlich eins, wo ich ein bisschen Gänsehaut kriege und ein bisschen Angst auch ein bisschen habe, weil das für mich, wenn ich da an diese OP denke, da zieht es mir alles zusammen, das ist die Nasenkorrektur. Mhm. Nasenkorrektur in Fachjargon Rhinoplastik.
Ich finde das ein ganz tolles Gebiet. Ich kriege auch Gänsehaut, aber vor lauter Freude.
Ja, wirklich. Wann wirklich bekommt ein Chirurg Gänsehaut? Vor lauter Freude, weil er eine Nasenkorrektur vornimmt.
Ja, es gibt wirklich, also es gibt Operationen, die man sehr gern macht. Und bei mir ist eben, sagen wir mal, die Brustchirurgie und die Nasenchirurgie, das sind die zwei Hauptspezialgebiete, die ich einfach am liebsten mache. Und es ist eine sehr feine Chirurgie in einem sehr kleinen Gebiet, also innerhalb des Gesichtes. Ein sehr prominentes Gebiet, ja, weil eine Nase siehst du immer, wenn du in ein Gesicht schaust. Das ist immer im Zentrum des Gesichtes. Und es ist aber spannend, weil man so viele Details auf engstem Raum hat, die man beachten muss.
Ich habe es ja recht spannend gefunden in der Recherche. Da habe ich übrigens auch die ganze Gänsehaut gehabt, weil ich mir natürlich Videos und so angeschaut habe. Aber in der Recherche habe ich ganz was Spannendes herausgefunden, nämlich die ersten Aufzeichnungen zu Nasenoperationen ist schon 1200 vor Christus. Da hat ein indischer Arzt Hautlappen aus der Stirn genommen und so eine Nase rekonstruiert irgendwie. Mhm. Und das eigentlich so bald. Also das Thema Nase und Chirurgie ist gleichzeitig aufgekommen, wo es im Prinzip schon Ärzte dann auch gegeben hat. Und das Thema war immer sehr wichtig eigentlich in der Medizin.
Ja, absolut. Ich meine, das geht ganz weit zurück. Ich meine, wenn du das ansprichst, das ist die sogenannte indische Nasenplastik. Genau. Und diesen Stirnlappen, den gibt es heute noch. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Nasendefekt hast, jetzt sind wir zwar weg von der Ästhetik, aber habe ich natürlich im Krankenhaus damals genauso gemacht. Wenn man einen Nasendefekt hat und es rekonstruieren muss durch ein Gewebe, dann ist eine Möglichkeit, von der Stirne ein Hautlappen, der mit einem Gefäß versorgt ist. Du brauchst ja immer arteriellen Zufluss und venösen Abfluss.
Sonst würde die Haut absterben.
Genau. Wird dann von da oben nach unten gestielt geschlagen. Also das heißt, da bleibt oben an der Durchblutung, wird so runtergeschlagen. Und wächst dann dort ein an der Nase und irgendwann wird dann diese Verbindung gekappt. Also diese Brücke sozusagen, nachdem das eingeheilt ist, nachdem die Durchblutung stabil ist und von der Umgebung kommt mittlerweile, wird dann das durchtrennt. Also da sind wir aber jetzt in der Nasenrekonstruktion, vor allem nach Tumoroperationen. Aber es geht weit zurück,
die Nasenchirurgie. Wir wollen uns natürlich halt mit dem ästhetischen Aspekt der Nasenkorrektur beschäftigen. Du hast gesagt, das ist eine deiner Lieblings-OPs, weil es ganz viel Kleinstarbeit ist, übersetze ich es jetzt einmal so, für einen Chirurgen. Du hast da letztens in einem Video verschiedene Scheren gezeigt und da war eben eine Schere dabei, eine ganz kleine, die hat für mich persönlich ähnlich ausgeschaut wie eine Nagelschere, die leicht gebogen war. Und das war ganz eine kleine Schere für die Nasenkorrektur. Genau. Ich habe mir bei dem Video gedacht, wo ist der Meißel und wo ist der Hammer?
Ja, die gibt es auch natürlich, wobei ich da auch eine sehr schonende Technik habe. Also du bist viel weniger geschwollen nach der OP. Man kennt ja diese Fotos, wo die Patienten richtig stark unterlaufene Augen haben. Haben unsere Patienten nicht. Also die Schwellung ist deutlich weniger, weil wir da sehr behutsam umgehen und auch wenn man mal die Nase brechen muss, das nennt man Osteotomie.
So Gänsehaut, ja.
Das ist praktisch mit Hammer und Meißel, aber Natürlich ist das ein ganz dünner 2 mm Meißel. Auch dann kann man das so machen, dass man diese Osteotomie schonend macht. Also wie fest macht man das oder wie behutsam geht man davor? Aber grundsätzlich kommen wir sehr viel ohne Osteotomie aus. Also ohne Brechen der Nase, selbst bei Höckernasen. Und das habe ich mir ein bisschen angeeignet über die letzten Jahre, dass ich eben schaue, diese Osteotomie, dieses Brechen wirklich nur zu machen, wenn es absolut notwendig ist. Und ich habe viele Höckernasen operiert, die ohne Brechen der Nase auskommen. Mhm. Das, was rein theoretisch einmal sein kann, ist, dass ein Resthöcker bleibt oder dass sich auch ein kleiner Resthöcker bildet. Und dann kann man den aber immer noch, ja, wenn es sein muss, nachfeilen. Ja, ist zwar jetzt nicht geplant, aber kann einmal eine Korrektur-OP sein. Mhm. Aber bei der Nasenchirurgie ist es generell so, weltweit wird jede vierte Nase revidiert. Bei uns natürlich bei Weitem.
Das heißt, nochmal korrigiert?
Nochmal korrigiert. Das ist bei der Ästhetik der häufigste Eingriff, der eine Korrekturoperation nach sich zieht. Und der Grund ist einfach, weil das alles, schau, das sind, da machen 1-2 Millimeter schon was aus. Wenn du zum Beispiel am Nasenrücken eine winzig überschießende Kallusbildung hast vom Knochen oder dass der Knorpel sie um 2 Millimeter verschiebt im Zuge des Heilungsprozesses, dann kann das schon natürlich sichtbar sein und störend sein. Wo an einer anderen Körperstelle an das gar nicht auffällt, da fällt es auf. Und das ist der Grund, zwar immer, die Revisionsrate ist relativ gering, aber das kann es geben und das ist auch wichtig, dass man die Patienten mitteilt.
Jetzt sind wir da schon mitten im Thema. Ich würde zuerst vorher nochmal besprechen, wie schaut denn eigentlich die vermeintlich ideale Nase aus? Oder sagen wir es anders, wie ist das Außenbild der Menschen von einer idealen Nase?
Wenn du mich so fragst, würde ich mal jetzt pauschal antworten, kein Höcker, keine schiefe Nase, keine zu breite Nasenspitze, aber auch keine zu spitze, keine hängende Nasenspitze, aber auch keine zu angehobene Nasenspitze, also Stichwort Schweinchennase. Also man kann schon irgendwo definieren, was als schön empfunden wird, aber jetzt haben wir nur von der Nase gesprochen, die da imaginär im Raum herumschwebt. Wir müssen ja die Nase ins Gesicht setzen und da kommt es eben darauf an, wie passt die Nase in das Gesicht. Und deswegen kann man das eben nicht quasi so pauschal beantworten. Man kann es schon umschreiben, aber ganz wichtig ist, wie schaut die Nase im Gesicht aus? Und das ist eigentlich auch nach der Operation das Wichtigste. Also die Nasen-OP ist dann gut gemacht, wenn die Nase ins Gesicht harmonisch sich einfügt. Und es passt nicht in jedes Gesicht eine ganz zarte Nase, genau wie das andere auch nicht in jedes Gesicht passt. Also es ist eigentlich so, dass es immer um eine Harmonisierung geht. Also ich halte nichts davon, eine Idealnase machen zu wollen, sondern ich muss mir anschauen, wie schaut die Nase jetzt aus. Und das ist auch das, wo wir die OP drauf aufbauen können. Ja, ich kann ja sagen, okay, Nase ist jetzt so, der Winkel ist so. Und dann geht man her und sagt, ja, was stört denn den Patienten? Das ist immer meine erste Frage. Also wenn jetzt der Patient kommt oder die Patientin, ich hätte gerne eine Nasen-OP gemacht, ich möchte mich gerne informieren, dann ist meine erste Frage, was stört sie? Und nicht, dass ich analysiere und dann sage, okay, ich verstehe, das und das gehört gemacht. Ja, sondern ich muss ja fragen, was stört den Patienten? Und aufbauend auf dem kann ich dann sagen, okay, das kann ich so harmonisieren und so. Wenn ich das verändere an der Nase, dann entsteht das. Und dann kommen wir zum Ergebnis, wo das aufgehoben ist, was stört. Und gleichzeitig aber müssen zwei Sachen sein. Es muss ein harmonisches Ergebnis sein. Und harmonisch heißt, einerseits ins Gesicht harmonisch passen und die Nase muss in sich harmonisch sein. Der Nasenrücken muss zur Spitze passen, die Spitze zu dem Bereich oberhalb der Nasenspitze. Der Übergang vom Nasenrücken zu dem Supratip, also zum Bereich oberhalb der Nasenspitze, muss passen. Also das heißt, sie muss in sich harmonisch sein, ins Gesicht harmonisch passen. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, sie darf den Typ nicht verändern. Mhm. Das ist ganz entscheidend. Also du musst den Menschen erkennen wieder.
Das ist, sprichst du ein Thema an, was ich total spannend finde, weil ich finde, eine Nase macht ein Gesicht aus. Und es gibt ein sehr berühmtes Beispiel, das kennst du sicher, Dirty Dancing, den Film, kennt jeder, sogar die junge Generation schaut Dirty Dancing. Und die Hauptdarstellerin Jennifer Grey, das war die, eben dort den Tanzkurs gemacht hat, mit den Locken, ist durch den Film berühmt geworden. Und ganz eine fesche Schauspielerin, hübsche Frau, mit einer, würde ich mal sagen, jetzt nicht markanten Nase, aber sie hatte für das, dass sie sonst so eine zierliche Figur gehabt hat und ein hübsches Gesicht, die Nase war jetzt nicht, in Anführungszeichen, harmonisch im Gesicht. Nicht perfekt, wie man es jetzt von Schauspielerinnen in Hollywood kennt. Und die hat sich ihre Nase korrigieren lassen nach dem Film. Also die hat wahnsinnige Erfolge gefeiert, einen Preis nach dem anderen und Millionen gescheffelt wahrscheinlich. Und die hat sich die Nase machen lassen und sie hat dann in einem Interview gesagt, ich habe den Operationssaal als Promi betreten und anonym wieder verlassen. Das heißt, sie hat nach der OP einfach wirklich anders ausgesehen und ich habe mir halt Fotos angeschaut, also wirklich komplett anders, weil sie eine zierliche Nase bekommen hat, ein Stupsnäschen und sie hat dann auch gesagt, es ist dann mit den Aufträgen weniger geworden und sie hat fast keine Rollen mehr gekriegt, weil sie nicht mehr der Charakter oder die Charakterschauspielerin war, Jennifer Grey, wie man sie kannte aus Dirty Dancing. Und da frage ich mich halt schon, da ist eigentlich was falsch gerannt, weil man so ja, also denke ich mir, man sollte ja eine Person nicht verändern, dass man sie nicht wiedererkennt. Aber die hat komplett anders ausgeschaut. Mhm. Wie siehst du das oder wie gehst du damit um, wenn jetzt ein Patient zu dir kommt und dann eventuell ein Bild hat sogar von seiner persönlichen Idealnase und du da denkst, möglich, aber du wirst die nicht mehr erkennen.
Dann mache ich die OP nicht. Ganz einfach. Und zwar zum Wohl von der Patientin oder von dem Patienten. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man auch erkennt im Beratungsgespräch, ist es eine Vorstellung, die realistisch ist, die eine gewisse Bodenhaftung hat, oder ist es losgelöst vom eigenen Körper? Also wenn ich jetzt herkomme mit einem Bild von einem Hollywood-Star und sage, ich möchte jetzt die Nase von Brad Pitt haben zum Beispiel, dann ist es ein Alarmzeichen, weil was hat der mit mir zu tun? Nämlich genau gar nichts. Das heißt, ich muss ja immer von mir selber ausgehen. Ich kann jetzt sagen, mich stört der Höcker auf meiner Nase und ich leide drunter. Kann man das verändern? Ich kann auch sagen, mir gefällt die Nase von Brad Pitt, aber das als Vorbild zu nehmen oder quasi für mich auch haben zu wollen, ist immer ein Alarmzeichen für einen plastischen Chirurgen, weil dann kann er wirklich eine psychische Störung vorliegen, eine Körperwahrnehmungsstörung und so weiter. Das heißt, auf das achten wir im Gespräch oder auf das achte ich sehr, kann ich das nachvollziehen. Es gibt zwei Dinge, wo man vorsichtig sein muss. Eben wenn geschönte Nasen, die meistens gefotoshoppt sind, auf Social Media präsentiert werden, also wo man sagt, Stichwort extremes Ergebnis, ja, wo das ganze stupsige Nase ist um die Hälfte kleiner als vorher, wo man weiß, dass das technisch schon gar nicht geht, weil ja dann man gar nicht mehr atmen kann. Da muss man vorsichtig sein. Und das Zweite ist, wenn jemand ganz extrem unter seiner Nase leidet. Also es ist schon eines klar, bei jeder OP muss ein Leidensdruck dahinter stehen. Sonst sollte man sich nicht operieren lassen. Weil wäre das nicht so, könnte man zu jedem Menschen, den wir jetzt treffen, gehen und bei dem was finden, was man harmonisieren könnte. Das ist ja nicht sinnvoll. Ja? Wenn den was nicht stört, braucht man nichts operieren. Das heißt, es muss ein Leidensdruck da sein, dass man sagt, okay, ich fühle mich nicht wohl mit meiner Nase oder mit dieser Disharmonie auf der Nase, mit dieser hängenden Nasenspitze. Das passt nicht zu mir, ich fühle mich nicht wohl. Aber der Leidensdruck darf auch nicht so groß sein, dass der sagt, ich kann nicht mehr leben so, ich bin total depressiv deswegen. Da muss man auch vorsichtig sein, weil dann werden quasi alle Probleme, die man hat, auf die Nase projiziert. Mhm. Und auch das gibt's. Dass man quasi einen Sündenbock unter Anführungszeichen auserwählt, in dem Fall die Nase, und alles darauf lädt. Und alle seine Probleme kommen deswegen, weil ich jetzt einen Höcker habe. So einen Patienten kannst du nie zufriedenstellen, weil wenn du den Höcker wegmachst, wird sicher was sein, was ihm immer noch nicht passt und vor allen Dingen seine Probleme sind deswegen nicht gelöst.
Der gehört zu einem anderen Arzt dann eher.
Genau, aber das sind zwei Aspekte, die man natürlich wissen muss bei der Beratung, Wobei ich sagen muss, das kommt vor. Hauptsächlich ist aber so, dass Leute kommen, die sich das sehr gut überlegt haben, die auch sehr genau beschreiben können, was sie stört. Und das ist für mich immer ganz ein wichtiger Aspekt, wie genau kann ich denn beschreiben, was mich stört? Mhm. Wenn ich jetzt sage, was stört sich an der Nase und es kommt die Antwort, die ganze Nase stört mich oder alles, dann ist das keine gute Ausgangslage. Weil ich kann keine neue Nase machen. Ich muss ja mich an der jetzigen Nase orientieren. Die jetzige Nase hat gewisse anatomische Strukturen. Die Knorpel, der Knochen, die sind im Jetzt-Zustand so gewachsen und formen die Nase. Und davon muss ich ausgehen. Und wenn mir jetzt jemand dabei sagt, mich stört, dass die Nasenspitze Spur hängt, sie ist mir zu lang, dann gibt es hinter jeder Aussage, die der Patient trifft, bei mir schon einen OP-Plan. Das heißt, ich weiß genau, okay, passt, ist mir zu lang, ja, können wir das caudale Septum, das heißt die Unterkante von der Nasenscheidewand um 2 mm kürzen.
Und dann ist die Nase kürzer?
Dann ist sie kürzer.
Das habe ich mich wirklich schon mal gefragt, weil bevor wir Podcast aufnehmen, reflektiere ich ja selber und denke mir, okay, jetzt reden wir über Nasenkorrektur. Mir hat mein Mann, ich liebe ihn wirklich sehr, aber da war ich echt besser, einmal gesagt zu mir, also was schon auffällt ist, mein Schatz, du hast eine sehr lange Nase. Das ist mir noch nie aufgefallen. Und dann im Profil haben wir halt letztens auch geschaut, okay, ja, sie ist gerade, ich habe keinen Höcker, aber sie ist wirklich lang. Und dann habe ich überlegt, aber wie kann man eine Nase verkürzen? Das muss man dann innen irgendwie machen, weil ich meine, klar.
Ja, genau, also entweder.
Ich kann mir das ja nicht vorstellen, weil sonst müsste man ja was wegschneiden und wieder zusammen.
Du machst die Nase in die Richtung kürzer, in diese Richtung, wenn du die Nasenscheidewand kürzt. Du machst die Nasenspitze, das ist ja in dieser Richtung kürzer, das heißt, du machst die hier kleiner, wenn du die Flügelknorpel kürzt, das heißt, du überlappst die Flügelknorpel innen, machst diese Strecke kürzer. Mhm. Das heißt, du hast hinter all diesen Dingen ja immer eine chirurgische Option, ja, und deswegen ist es wichtig, dass man sagt, was stört mich, ja, das stört mich, und dann kommt man, und dann sieht man, kann man dem Patienten helfen, in dem Sinne, dass man einfach diese Dinge, die ihn stören, harmonisiert, mhm. weil es dafür auch einen OP-Plan gibt, einen realistischen und eine realistische Erwartungshaltung. Und dann ist es eine super Voraussetzung für ein gutes Ergebnis. Weißt du, also, das heißt, ein gewisser Leidensdruck, weil sonst würde ich mir nicht operieren lassen. Ich habe auch einen kleinen Höcker, aber eigentlich störe mich nicht.
Weil mir noch nie aufgefallen, ja. Mhm.
Ganz aber richtig. Jetzt objektiv ist er da. Er stört mich aber nicht. Ich würde ihn mir korrigieren lassen, wenn er mich stören würde. Stört mich nicht, also lass ich es bleiben. Ja, also das heißt, es muss ihn auch was stören. Und immer ist wichtig, dass man ein natürliches Ergebnis will. Das ist ja auch ein weit gefächerter Begriff. Was ist natürlich? Aber eine Nase darf nie operiert aussehen.
Und also, vor allem diese typischen Nasen, die dann so, also ich vergleiche es jetzt wirklich mit Hollywood-Schauspielerinnen, wo dann irgendwie in Amerika aus L.A. jeder die gleiche Nase hatte. Die haben alle das gleiche Schema gehabt. Alle so stupsig, ganz schmal und da die Nasenflügeln ganz perfekt geformt, wo du quer durch die Bank gesehen hast, alles gemacht.
Ja, vor allem auch teilweise, was gegen perfekt geformte Nasenflügel müsste man ja jetzt noch nichts haben, aber die sind einfach übertrieben klein oft. Also diese Strukturen, die die Nase ausmachen, werden ja gehalten von Knorpelstrukturen zum Beispiel. Ja. Und wenn du diese Knorpelstrukturen so stark ausdünnst, wie kannst du es verkleinern, indem du die schmäler machst, verkleinerst? Wenn du das so kleiner machst, ist dieses Gerüst irgendwann nicht mehr in der Lage, den Hautmantel zu tragen, der ja drüber kommt. Das heißt, du hast eine instabile Situation, was darin resultieren kann, dass die Nasenflügel einfallen, generell zu Deformitäten kommt und viele von den angesprochenen Hollywood-Stars mit diesen extremen Ergebnissen haben auch 10 Jahre nach der OP oft sehr starke Probleme, nämlich mit der funktionellen Nasenatmung. Und das ist ein weiterer Aspekt, den wir noch gar nicht erwähnt haben vorher. Auch bei der ästhetischen Korrektur der Nase ist es wichtig, dass du die Funktion der Nase im Auge hast. Ja, das heißt, dass der Patient muss ja nachher gut atmen können.
Das
ja,
ist wichtig.
Logischerweise. Ja. Riechen, atmen. Das muss ja alles gut funktionieren. Mhm. Und es funktioniert eben indem man alles mit Bedacht macht, eben nur so viel wegnimmt, dass zwar die Verbesserung da ist, das, was man gestört hat, behoben ist, aber gleichzeitig auch eine Stabilität vorhanden ist, dass man also keine Probleme hat nachher.
Jetzt denke ich natürlich auch ein bisschen an Michael Jackson. Wir kennen alle die Medienberichte, dem ist ja quasi die Nase abgefallen. Dann schlussendlich, weil der so viele Korrekturen hatte, der hat eine sehr breite Nase gehabt, von Haus aus, eh klar, von der Ethnie her. Und schlussendlich war die Nase, glaube ich, die Hälfte so schmal wie meine. Und irgendwann einmal war er so überoperiert, dass das eben, wie du sagst, die ganze Struktur nicht mehr gehalten hat, instabil worden ist und, glaube ich, in sich zusammengefallen ist.
Ja, und da kommen natürlich auch die Narbenbildungen dazu. Je öfter man dann quasi operiert, bilden sich innen auch Narbenstrukturen. Bei der Nase gibt es jetzt nicht wirklich so ein Zwischengewebe. Also es gibt die Haut und dann relativ wenig Fett. Und dann kommt eigentlich schon der Muskel bzw. der Knorpel oder der Knochen. Du hast wenig Verschiebeschicht, so könnte man es auch sagen. Und dadurch hast du auch eine stärkere Vernarbung innen. Und es klebt dann quasi an den Knorpelstrukturen drauf, die Narbe, und kommt zu Verziehungen. Das heißt, da ist einerseits natürlich diese Instabilität durch die zu kleine Gerüst, das verblieben ist, um eben immer noch kleiner zu machen. Und zugleich auch natürlich die Narbenbildung, der Narbenzug.
Ich finde es halt ein Wahnsinn, dass ein Chirurg das dann auch wirklich überhaupt noch weiter forciert und weiter operiert und weiter operiert. Das muss ich echt sagen,
ja,
das verstehe ich nicht.
Ja, wie in jedem Beruf gibt es da auch leider schwarze Schafe, ja. Muss man sagen.
Gehen wir jetzt ein bisschen weg von den Extrembeispielen. Ich wollte es nur anmerken, weil man dazu gleich ein Bild hat. Jetzt gehen wir zu den Nasenkorrekturen. Du hast vorher angesprochen, ihr arbeitet schon so, dass man zum Teil eben gar keine Blutergüsse mehr hat. Was sind das dann für Korrekturen, wo man dann wirklich, ich meine, ich habe dieses Bild, dass man dann auch arg bandagiert ist ganz lang und eigentlich, wenn man nach draußen geht, sofort ersichtlich ist, dass man gerade sich die Nase korrigieren hat lassen. Welche Eingriffe sind so schonend, dass man fast nichts mehr an blauen Flecken und so weiter hat?
Ja, wir haben zum Beispiel auch kein Gips, sondern eine Gipsschiene, Plastik. Also man ist gar nicht so stark da eingegipst. Na schau, das ist einfach so, wie kann ich das am besten erklären? Wann entstehen jetzt blaue Augen oder Augenringe?
Wenn ich auch nicht draufkriege.
Ja genau, durch ein Trauma. Mhm. So, jetzt kann man sagen, eine OP ist auch ein Trauma, natürlich, weil es wird das gemacht. Aber das Trauma kann man auch möglichst klein gestalten bei der Operation. Das heißt, dass du einfach diese Strukturen eben möglichst wenig grob behandelst. Ja? Das heißt, es automatisch blutet es dann weniger. Also es geht eigentlich darum, letztendlich weniger Schwellung, weniger Blutergüsse bedeutet, dass es weniger blutet bei der Operation. Und das ist eigentlich das Ziel. Und weniger bluten tut es dann, wenn ich zum einen einmal Lokalbetäubung einspritze. Das macht man eh sowieso. Aber die Einwirkzeit abwarte, da schläft der Patient schon. Und dann quasi auch die Gefäße sich zusammenziehen. Ja, und es blutet deutlich weniger. Das Zweite ist, dass man eben immer in der richtigen Schicht operiert. Es gibt eine Schicht, wo keine Gefäße sind oder kaum Gefäße, zum Beispiel direkt über dem Knochen. Das ist gerade in der Nasenchirurgie wichtig. Wenn man da zum Beispiel jetzt näher unter der Haut ist, da sind viele Gefäße, da blutet es mehr. Wenn man aber wirklich am Knochen bleibt oder am Knorpel direkt strickt, dann ist man in einer fast blutleeren Schicht, also blutet es auch schon weniger. Mhm. Und dann gibt es nur eben das, dass man sagt, okay, es blutet mehr, weil man vielleicht am Knochen viel macht. Und da ist es eben so, dass man eben diese Osteotomie, wenn man sie macht, weil es notwendig ist und ist dann notwendig, im Endeffekt, wenn ein Open Roof entsteht, das heißt, wenn das Abfallen des Knochens bei einer Höckernase dann oben so ein Plateau hinterlässt, wo man das dann eben zusammenschieben muss, dass man das eben auch so macht, wenn man den Meißel ansetzt, dass man dick, 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 dick vorsichtig drauf klopft.
Also nicht zack.
Genau, weil jeder Mensch hat einen anderen Knochen. Und der Knochen ist bei dir weniger dick als bei mir beispielsweise. Ja?
Also hat die Sphinx wahrscheinlich die Nase verloren, darum haben sie auch mit fest drauf gehabt im Meißel.
Genau. Aber das spielt eine Rolle. Ja? Das heißt, also es sind halt viele kleine Dinge. Und das Zweite ist, ich gebe keine Tamponaden in die Nasenlöcher.
Also das sind die Wattepauschal dann danach?
Genau, weil wir an der inneren Nase ja in dem Fall nichts machen, außer man macht eine HNO-OP dazu, das kann man rein theoretisch ja kombinieren.
Das heißt vielleicht Nasenscheidewand korrigieren, wenn sie schief ist.
Genau, das ist dann eine HNO-OP, das heißt die innere Nase, da muss man die Nase natürlich auch und dann vielleicht ausstopfen, weil man die Nasenschleimhaut wieder zurückpressen muss, dass die nicht quasi sich ablöst. Aber wir bei der äußeren Nasenkorrektur machen ja innen nichts an der Schleimhaut. Und wenn jetzt da keine Tamponaden reinkommen, dann ist viel weniger Druck in der Nase und es kann auch ein bisschen was rausrinnen. Ja, also das sind Blutstropfen, die rauskommen. Aber es reichen ja ganz wenige Blutstropfen bei dieser dünnen Haut, damit da ein Hämatom entsteht bei den Augen. Wenn das aber einfach raus kann und es fließt dann in so einen kleinen Tupfer rein, den kann man am nächsten Tag weggeben, der ist beim Ohr befestigt, dann habe ich das nicht dort angestaut, sondern das kann abfließen. Jetzt habe ich da ein paar Gründe genannt, warum es weniger geschwollen ist.
Aber du hast jetzt was Spannendes gesagt. Ich habe mir ja vorher schon gedacht, okay, eigentlich operierst du da ja im Blindflug, oder?
Nein, eigentlich
nicht. Du siehst ja nicht, was innen ist.
Doch, ich sehe alles.
Ja, weil, aber wie?
Nein, wir machen ja eine offene Rhinoplastik. Es gibt ja die Technik der geschlossenen, das war früher vor allen Dingen, wo du wirklich nur da einen Schnitt gemacht hast und du hast dann alles quasi nicht gesehen. Aber ich mache da einen Schnitt an der schmalsten Stelle.
Und du hebst die Nase auf?
Ich heb's komplett auf, boah, ja. Also ich sehe komplett die Strukturen, also die, und das ist auch wichtig, ja.
Also das ist meine Horrorvorstellung, aber natürlich ist, aber ich habe mir jetzt wirklich gedacht, du machst das im Blindflug. Also das heißt, nur mal, du schneidest da auf und klappst die Nase wie ein Kofferraum auf.
Ja, genau. So ähnlich wie ein Kofferraum. Den Vergleich finde ich super. Den habe ich eigentlich noch nie gehabt, aber muss ich mir das nächste Mal überlegen, ob das so ähnlich ist. Ja, du schneidest an der Hautbrücke und dann schneidest du noch weiter im Nasenloch. Das ist innen, ja.
Da, wo manche das Piercing haben, das Septum, oder?
Ja, genau. Mhm. Da schneidest du in das Nasenloch rein und dann, und das machst du eben mit dieser Schere, die ich da in dem Video gezeigt habe, mit dieser, wie du sagst, die ausschaut wie eine Nagelschere. Mit der hebe ich quasi die Haut vom Knorpel ab und dann stelle ich quasi einmal die Nasenspitze da, also die Knorpelstrukturen und dann natürlich auch den Nasenrücken mit seiner Mischung aus Knochen und Knorpel. Und so gesehen sehe ich sehr wohl dann drauf, genau.
Okay, also das ist wirklich die erste Folge, wo es mich battelt. Ich habe eigentlich kein Problem, über jegliche plastische Chirurgie zu sprechen, aber das ist für mich die mega Horrorvorstellung. Ich muss dann auch so ein bisschen halt an Harry Potter denken und den, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, der Böse von Harry Potter, der keine Nase mehr hat und man massiert aber trotzdem die Nasenscheidewand, na furchtbar. Okay, also du klappst die Nase hoch, damit du alles siehst und das ist der Vorteil, dass du quasi nicht im Blindflug unterwegs bist und halt auch siehst, wo du gut arbeiten kannst und somit weniger Gefäße verletzt.
Das auch, aber das hat dann mehr damit zu tun, weil das kannst du auch in der geschlossenen Technik machen, in der richtigen Schicht präparieren. Da geht es eher darum, dass du ja viele Nahttechniken auch hast. Du formst die Nase im Endeffekt durch das, dass du Strukturen verkleinerst, also zum Beispiel Nasenflügelknorpel verkleinerst, um die Nasenspitze zum Beispiel schmäler zu machen oder anzuheben und so weiter. Aber gleichzeitig ist es wichtig, dass man gewisse Nähte setzt und durch diese Nähte beeinflusst du auch die Form der Knorpel. Es gibt Nähte, die innen, die lösen sich ja irgendwann auf, wenn es vernarbt dann innen, die quasi die Knorpel zu einer gewissen Form zwingen und damit wiederum die Form der Nasenspitze sich verändert. Also da gibt es da diese Namen dafür, Tip Creation Suture, das heißt also Nasenspitzenbildungsnaht oder Tip Suspension Suture, das ist die Anheben der Nasenspitze. Da gibt es ganz viele Namen für diese Nähte. Da hat jede einzelne Naht hat eine Bedeutung. Und das finde ich aber das Tolle wiederum, ja, an der Chirurgie. Ein Aspekt noch, was ganz wichtig ist, weil du gesagt hast, man schaut aus wie ein anderer Mensch. Also das darf auf keinen Fall sein. Aber was immer ist, nach der OP ist die Nase nicht so, wie sie dann nach einem halben Jahr oder Jahr ausschauen wird. Sie ist zum einen geschwollen, also kann man natürlich das Endergebnis noch nicht sehen, aber auch teilweise überkorrigiert. Also zum Beispiel, wenn man eine Nasenspitze, eine Spur anheben will, dann macht man das immer ein wenig in einer Überkorrektur, weil man weiß, dass die Nase immer mit der Spitze Spur absinkt im Laufe der Monate. Und wäre die schon in der perfekten Höhe nach der OP, dann weiß man, dass das wahrscheinlich in 6 Monaten zwei, drei Millimeter zu weit nach unten gekommen ist. Und es hört sich nicht viel an, aber 2 Millimeter, 3 Millimeter bei der Nase macht sehr viel aus. Und das heißt, man muss das auch wissen, dass gewisse Sachen überkorrigiert sind. Also zum Beispiel, dass die Höhe der Nasenspitze am Anfang eine Spur höher ist, als sie nachher sein wird.
Die Nase gehört ja auch zu den Körperteilen wie das Ohr, das ein Leben lang wächst. Hat das dann, muss man das auch beachten bei einer OP? Ich meine.
Ja, nur was das interessant ist, was darum die Nase wächst. Also du hast schon recht, ganz, ganz wenig. Ja. Aber hauptsächlich wächst die deswegen, weil der Rest des Gesichtes zurückgeht. Das heißt, es ist ein indirektes Wachstum. Unsere Gesichtsknochen nehmen ab und die Nase bleibt zumindest gleich, wie sie ist. Und dadurch, dass gerade die Backenknochen und eine man nennt es Atrophie, also der gesamte, nicht nur der Knochenbereich, sondern auch der Muskelbereich des Gesichtes, auch natürlich das Fettgewebe nimmt ab. Rutscht und dadurch, dass der Rest kleiner wird, schaut auf einmal Nase und Ohren größer aus. Also es ist eigentlich indirekt so. Ja.
Okay. Welche Art von Korrektur, Nasenkorrektur, nimmst du am häufigsten vor bei deinen Patienten? Was wird da am meisten gefragt?
Ja, eigentlich schon so Höckernase, auch Nasenspitzenkorrektur, also verschmälern, Spur anheben. Aber es ist immer so, dass es ein ganz Gesamtkonzept ist bei der Nase. Wenn du was an der Nasenspitze machst, musst du immer den Nasenrücken mit behandeln, wenn du den Nasenrücken machst, auch die Nasenspitze. Und zwar nicht deswegen, weil das auch stört, sondern das Verhältnis. Nehmen wir mal an, du machst den Nasenrücken und lass die Nasenspitze genau gleich wie vorher. Dann wird die Nasenspitze im Verhältnis nachher größer sein als vorher. Weil du hast oben was weggenommen. Wenn du praktisch oben was wegnimmst und die Nasenspitze lässt, dann schaut die einfach länger aus, obwohl es gleich lang ist wie vorher. Und deswegen musst du, wenn du den Nasenrücken machst, auch die Nasenspitze an die neue Situation anpassen und auch da eine Spur, eine Korrektur vornehmen.
Also du schaust da wieder, dass das einfach, dass die Symmetrie passt, dass
genau,
harmonisch
dass, ist. Dass es in sich harmonisch ist. Dass, und das ist das, was ich vorher gemeint habe, dass der Nasenrücken mit der Nasenspitze auch zusammenpasst.
Was ich mir ganz furchtbar vorstelle, ist das erste Mal Nase putzen nach der Nasen-OP. Haben da die Patienten und Patientinnen Angst?
Ja, aber das ist kein Problem. Also im Endeffekt ist ja da nur diese Narbe, also diese Naht, die ist genäht, die ist ja nicht besonders groß, der Schnitt eigentlich. Und die Nasenlöcher innen sind ja im Endeffekt komplett blunt, also ja nichts passiert. Was man nicht machen sollte, ist fest durchpusten. Also ganz leicht, also am Anfang einfach nur mit dem Taschentuch hintupfen und dann kann man schon nach ein paar Tagen kann man leicht schneuzen auch. Da kann nichts passieren.
Wie lang ist die Ausfallzeit?
Naja, was die Ausfallzeit bei der Nasenkorrektur ist, hauptsächlich durch den Gips bedingt, weil rein theoretisch könnten die Patienten nach 5 Tagen wieder arbeiten gehen, ins Büro oder so. Aber wenn man halt eine Nasengipsschiene drauf hat, dann wollen die meisten eigentlich nicht arbeiten oder unter die Leute gehen. Und das ist halt 2 Wochen oben.
Also 2 Wochen ist der Gips.
Genau.
Spricht man anfänglich ein bisschen nasal wahrscheinlich, weil alles ein wenig zu ist und geschwollen?
Ja, eigentlich ist innen nicht geschwollen. Mhm. Also die, wie gesagt, da muss man jetzt wieder unterscheiden. Wir reden jetzt eben von der äußeren Nasenkorrektur, wo eben nicht innen die Nase, Nasenseptum operiert ist. Da ist eigentlich die Nase durchgängig. Es ist nur so, dass unten ein bisschen eine Krustenbildung ist bei der Narbe und diese Krusten können das Nasenloch eine Spur verengen. Mhm. Die kann man aber wegputzen, das ist kein Problem mit einem Wattestäbchen, mit einem feuchten. Und dann kann man grundsätzlich durch die Nase atmen, kann man am ersten Tag schon wieder.
Also das heißt 2 Wochen Ausfallzeit, wenn man sie halt einfach nicht mit dem Gips sehen lassen will.
Ja, genau.
Okay.
Genau.
Kosten?
Nasenkorrektur macht circa um die 6.000 aus.
Wie lang dauert so eine OP?
Zwischen 1,5 und 2 Stunden.
Ach wirklich?
Hätte
ich viel länger angesetzt. Okay, spannend. Also die letzte Frage ersparen wir, hast du ja schon beantwortet. Du hast das nicht machen lassen. An dir selber. Okay. Ja, spannendes
Aber
Thema.
Alles mache ich auch nicht. Gell?
Nein. Aber ich finde den Aspekt einfach wirklich spannend. Und ich finde es auch total super, dass du das erzählst, wann du was gemacht hast.
Naja, sicher, das wäre ja auch paradox, wenn ich den Beruf ausübe und auch dahinter stehe, ja, hinter den Sachen, was wir operieren, stehe ich ja voll und ganz, weil sie eben einen Sinn haben, was wir machen. Und da stehe ich ja dazu, wenn ihr mal was machen lasst. Im Prinzip war das bis jetzt eh nur eben am Unterbauch ein bisschen Fett absaugen lassen vor 10 Jahren und eben diese kleine Haartransplantation an den Geheimratsecken.
Aber
Genau.
das finde ich spannend. Also danke, dass du das teilst. Nasenkorrektur, sicher ein Thema oder ein Eingriff, worüber man am längsten, glaube ich, nachdenkt, weil es halt eben so zum Teil ein bisschen typverändernd ist und das in den Köpfen immer nur ist, dass das halt mit dem Meißel und mit dem Hammer gemacht wird.
Ja, nur wie gesagt, das ist, ob jetzt die Osteotomie erfolgt oder nicht, das ist ein für mich ein chirurgischer Schritt, der auch beim Patienten jetzt keine vermehrte Schwellung macht oder so. Ja, das ist, aber natürlich, man hat es so im Kopf drinnen, ja. Aber wenn man da mal zuschauen würde und sieht, wie vorsichtig man da drauf klopft und der Knochen ist ja sehr fein und das macht dann Klick, Klick und dann weiß man, man ist durch das Knochenblatt durch und dann geht man weiter. Das ist überhaupt nichts. Nichts Grobes. Was Grobes hat in der plastischen Chirurgie sowieso nichts verloren.
Das
Dazu
sind die
sind die.
Orthopäden dann.
Ja, die müssen natürlich ein bisschen fester drauf haben,
Ja.
aber da sind auch die Knochen deutlich dicker. Aber auch dort, ehrlich gesagt, ich war ja auf der Orthopädie zum Assistieren und so als Student oder als Assistent. Das ist auch keine. Es ist schon eine gröbere Arbeit, aber auch eine saubere Arbeit und eine sehr saubere Chirurgie von den Schritten, eine sehr technische Chirurgie. Zum Glück habe ich dieses nie als grausig empfunden, generell Chirurgie.
Wäre ja auch blöd in deinem Fall, muss ich sagen. Also wenn
Das
es
ist
die
ja
so
blöd.
schaudern wird wie mich jetzt gerade bei der Folge, dann
Aber
hätte es, glaube ich, eben.
ich meine jetzt auch in anderen Fächern, ob das
Ja.
jetzt Bauchchirurgie ist oder egal, oder Unfallchirurgie, das habe ich immer eher faszinierend gefunden, was alles möglich ist, was man alles korrigieren kann, was man alles reparieren kann. Ja, es ist halt ein gewisses Handwerk, die Chirurgie.
Ein sehr feines Handwerk bei den Näschen der Menschen, die du korrigierst. Danke. Wir sind am Ende von Folge 14. Nasen-OP habe ich wahnsinnig spannend gefunden, mit ein bisschen Gänsehautfaktor meinerseits, weil es mich da einfach ein bisschen schauert. Aber ich bin ja auch kein Chirurg. Ich bin ja nur die Fragen stellt. Wenn ihr Fragen habt zur Nasenkorrektur oder anderen Themen, jederzeit gerne podcast@koller-sperr.at. Koller mit Doppel-L und Sperr mit 2 R. In 2 Wochen hören wir uns wieder mit neuen Themen. Und wenn ihr gerne irgendein Thema hättet, schreibt es uns. Wir besprechen alles und gerne Feedback und Bewertungen. Wir freuen Sie über 5 Sterne.
Schön und gesund. Der Beauty Talk mit Dr. Matthias Koller und Stefanie Sperr.